Der Wind rüttelte an den alten Fensterrahmen des Büros, ein heiseres Pfeifen, das sich zwischen die Aktenordner und den Staub setzte. Draußen fiel Schnee, untypisch dicht für Washington. Dr. Michael Carter saß über einem Meer aus Papieren, die in der schwachen Schreibtischlampe wie zerknitterte Schatten wirkten. 15 Jahre hatte er im Dienst der Wissenschaft verbracht, meist in dunklen Archiven und vergessenen Kellern staatlicher Gebäude. Er hatte sich in Projekte vergraben, die offiziell nie existiert hatten. Schwarze Programme, Experimente, die man lieber begrub, als sie zu erklären. Doch nichts, keine Verschwörung, kein geheimes Startprotokoll hatte ihn je so beschäftigt wie das Wort, das an diesem Abend zum ersten Mal vor ihm auftauchte. Station Null. Er hatte es in einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz entdeckt, in einem Dokument, das zur Hälfte von schwarzer Tinte verschluckt war. Der Rest bestand aus technischen Begriffen, Koordinaten und einem unscheinbaren Projektnamen. MKOS. Die Buchstaben waren so belanglos, dass sie in der Flut anderer Kürzel hätten untergehen müssen. Doch Carter spürte sofort, dass hier etwas anders war. Der Bericht erwähnte ungewöhnliche Energieanomalien, tieftemperierte Strahlungsmessungen, unklassifizierbare Signale aus dem Bereich der dunklen Materie und immer wieder. Station Null, ohne Ort, ohne Zweck, ohne Erklärung. Er zog die Karte der Antarktis heran, die er aus einem alten NASA-Archiv kopiert hatte. Zwischen den Koordinatenlinien war eine winzige Markierung, kaum größer als ein Stecknadelkopf. Kein offizieller Eintrag, kein Name, nur eine Leerstelle, als hätte jemand sie absichtlich gelöscht. Carter war kein Mann, der mit Andeutungen leben konnte. Er war getrieben von der Idee, dass jedes Rätsel lösbar sei, wenn man nur tief genug grabe. Und so begann er, Anträge zu stellen, Kontakte zu aktivieren, alte Kollegen aus Forschungszeiten anzuschreiben. Wochenlang kamen nur negative Antworten. Dann Ablehnungen. Dann gar nichts mehr. Ganze Dokumente verschwanden aus Datenbanken, während seine Anfragen unter Prüfung blieben. Als er schließlich einen internen Hinweis erhielt, eine Datei mit einer unleserlichen Signatur und einem Zeitstempel aus dem Jahr 2003, wusste er, dass er etwas gefunden hatte, das man nicht finden sollte. Das Dokument enthielt eine Finanzaufstellung, Lieferungen von Ausrüstung, Treibstoff, medizinischem Material. Zielort? Südpolregion, Projekt MKOS. Der Versand endete abrupt im Jahr 2004. Keine Rückführung, kein Abschlussbericht, keine Personalstatistik. Es war, als hätte sich eine ganze Basis in Schnee aufgelöst. Carter lehnte sich zurück, rieb sich die Schläfen und starrte auf die Zeilen, die ihm wie ein Echo vorkamen. Die Regierung schwieg. Die Datenbanken schwiegen. Und doch flüsterte etwas in den Lücken zwischen den Wörtern. In den folgenden Wochen verwandelte sich sein Büro in eine Zelle der Besessenheit. An den Wänden klebten Satellitenbilder, handschriftliche Notizen und alte Forschungsprotokolle. Die einzige Lichtquelle war der Bildschirm eines alternden Laptops, der summte wie eine ferne Biene. Sein Schlaf wurde flach, unruhig. Immer häufiger glaubte er, in den nächtlichen Windböen Stimmen zu hören, undeutbar, aber rhythmisch, wie Morsezeichen aus der Dunkelheit. Er notierte alles, die Koordinaten, die Energieangaben, selbst die Zahl der Liefereinheiten. Er suchte nach Mustern, doch es war, als wären sie absichtlich verschleiert. Jemand hatte die Wahrheit in ein Labyrinth aus Formeln, Lücken und leeren Begriffen verpackt. Eines Abends, gegen Mitternacht, als die Heizung längst aufgegeben hatte und seine Hände steif vor Kälte waren, stieß Carter auf den Namen eines früheren Wartungsingenieurs, Scott Walker. Laut Akte hatte er im Jahr 2003 für ein halbes Jahr auf einer isolierten Forschungsstation im Südpolgebiet gearbeitet. Danach Frühpensionierung. Keine weiteren Beschäftigungen, keine Interviews, keine öffentlichen Aufzeichnungen, nur eine Adresse in Alaska. Walker, murmelte Carter leise, als würde das Aussprechen des Namens bereits eine Grenze überschreiten. Er wusste, was solche Reisen bedeuteten. Isolation, Ungewissheit, vielleicht Gefahr. Doch der Gedanke, diese Spur zu ignorieren, war unerträglich. In den darauffolgenden Tagen bereitete er sich vor, als ginge er auf eine Expedition in fremdes Territorium. Er schrieb Berichte für sich selbst, verschlüsselte Kopien seiner Funde auf mehrere Server und informierte niemanden über sein Ziel. Er wusste, dass das, was hinter Station Null steckte, nicht nur eine vergessene Forschungseinrichtung sein konnte. Zu viele Dokumente waren aktiv gelöscht, zu viele Spuren gezielt verwischt. Als der Morgen graute und das Licht schwach durch die beschlagene Fensterscheibe fiel, stand Carter am Fenster und blickte in die graue Stadt. Auf dem Schreibtisch lag die Ausdrucksseite, auf der die Koordinaten zentriert standen. Südlicher Polarkreis, irgendwo zwischen 64 und 75 Grad südlicher Breite. Kein Mensch, kein Signal, kein offizieller Eintrag. Er atmete tief ein, nahm den Zettel und steckte ihn in die Innentasche seines Mantels. »Wenn du existierst«, flüsterte er, »werde ich dich finden.« Der Wind draußen schwoll an, als würde er die Worte verschlucken. Das Papier auf dem Schreibtisch raschelte und für einen Augenblick meinte Carter eine Bewegung im Schatten der Zimmerwand zu sehen, nicht fest umrissen, nur eine leichte Verzerrung, als hätte die Dunkelheit selbst den Atem angehalten. Er blinzelte und sie war verschwunden. Nur die Lampe summte leise weiter und der Bildschirm flackerte kurz, als hätte sich ein fremdes Signal eingeschlichen. Doch Carter ignorierte es. Seine Entscheidung war längst gefallen. Der Weg führte ihn nach Norden und dann weiter, dorthin, wo niemand freiwillig suchte. Noch wusste er nicht, dass seine Suche nicht nur Antworten bringen würde, sondern das Ende von allem, was er verstand. Die Reise nach Alaska dauerte fast 3 Tage. Carter nahm erst den Linienflug bis Anchorage, dann einen alten Bus, der sich durch verschneite Straßen kämpfte, vorbei an gefrorenen Seen und dichten Wäldern. Das letzte Stück legte er in einem gemieteten Geländewagen zurück, während die Sonne sich hinter bleigrauen Wolken senkte. Die Landkarte auf dem Beifahrersitz war alt, an manchen Stellen eingerissen, aber der rote Punkt, den er markiert hatte, führte eindeutig in eine abgelegene Kleinstadt am Rand der Tundra. Dort, am Ende einer namenlosen Seitenstraße, fand er das Haus von Scott Walker. Das Holz war verwittert, die Fenster waren mit dicken Vorhängen verhangen. Kein Licht, kein Rauch aus dem Kamin. Carter stieg aus, zog den Mantel enger und klopfte gegen die Tür. Lange geschah nichts, dann hörte er schleppende Schritte. »Wer ist da?« Die Stimme klang rau, brüchig. »Mein Name ist Carter«, antwortete er ruhig. »Ich forsche über das MKOS-Projekt. Sie waren dort, richtig? Station Zero?« Eine Pause folgte. So lang, dass Carter dachte, der Mann habe sich wieder entfernt. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt. Ein eingefallener, blasser Mann mit grauer Haut stand davor. Er trug einen Pullover, der an den Ellbogen durchgescheuert war, und hielt eine Tasse in der Hand, aus der kalter Kaffee tropfte.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte Walker leise und wollte die Tür wieder schließen.
»Bitte«, entgegnete Carter. »Ich suche nur nach der Wahrheit. Ich habe Dokumente gefunden, Ihre Unterschrift darauf. Sie waren dort.«
Walker zögerte. Etwas in Carters Ton, vielleicht Verzweiflung, vielleicht Hartnäckigkeit, hielt ihn zurück. Schließlich öffnete er die Tür weiter. »Kommen Sie rein, aber nur für einen Moment.« Das Innere der Hütte war spärlich eingerichtet. Ein Tisch, 2 Stühle, ein kleiner Ofen. Der Geruch von Staub und abgestandenem Kaffee lag in der Luft. Walker goss 2 Tassen nach und stellte eine vor Carter.
»Schmeckt wie Rostwasser«, murmelte er. »Aber besser als nichts.«
Carter nickte dankend, nahm einen Schluck und wartete. Walker starrte in seine Tasse, als wolle er darin Antworten finden. Seine Hände zitterten leicht.
»Es war keine normale Station«, begann er schließlich, ohne aufzusehen. »Als wir ankamen, war alles neu. Saubere Gänge, glänzende Wände. Man sagte uns, es ginge um Teilchenforschung, um dunkle Materie. Aber nach ein paar Wochen fing es an. Was genau? Fragte Carter leise. Kleinigkeiten zuerst. Geräte, die plötzlich nicht mehr funktionierten. Rechner, die Zahlen anzeigten, die niemand verstand. Ein Rauschen in den Funkkanälen, das kein Techniker erklären konnte. Wir dachten, es seien Störungen durch das Wetter. Aber dann kamen die Stimmen. Carter runzelte die Stirn. Stimmen? Ja, in den Lüftungsschächten. In der Nacht. Als würde jemand dort flüstern. Direkt hinter dem Metall. Walker presste die Lippen zusammen. Manchmal klang es wie unser eigener Name. Manchmal war es etwas anderes. Etwas, das keine Sprache hatte. Carter schrieb eilig Notizen. Wie reagierte die Leitung? Sie sagten, es sei Einbildung, Isolation, Schlafmangel, nichts weiter. Aber die Träume wurden schlimmer. Walker hob den Blick. Und für einen Moment sah Carter darin die Verzweiflung eines Mannes, der zu viel gesehen hatte. Wir alle träumten dasselbe. Eine schwarze Fläche ohne Himmel, ohne Boden und in der Mitte ein Spiegel. Wenn du hineinsahst, sahst du dich selbst, aber es war nicht wirklich du. Es lächelte, wenn du es nicht tatest. Carter schwieg. Das Kratzen seines Stiftes über Papier war das Einzige, das den Raum erfüllte. Und dann? Fragte er schließlich. Dann wurde Dr. Ramos anders. Sie war die Leiterin. Eine brillante Frau. Aber in den letzten Tagen, sie sprach kaum noch, murmelte von Signalen, von einer Antwort. Walker starrte ins Leere. Ich habe sie einmal gesehen, in der Hauptlobby. Sie saß auf dem Boden, die Hände über den Kopf geschlagen und wiederholte nur: Sie antworten uns. Er nahm einen tiefen Atemzug, als müsse er sich dazu zwingen, weiterzureden. 3 Tage später kam der Evakuierungsbefehl. Kein Grund, kein Bericht, nur raus. Wir ließen alles zurück. Die Rechner liefen noch, als wir gingen. Ich schwöre, manche Bildschirme haben uns angesehen. Carter spürte eine Gänsehaut am Rücken. Hat jemand versucht, zurückzukehren? Walker lachte tonlos. Zurück? Niemand will dorthin. Manche der Wissenschaftler sind später verschwunden. Ein paar wurden verrückt. Ich habe das hier nicht überlebt, um noch einmal zurückzugehen. Er lehnte sich vor, die Augen plötzlich klar. Hören Sie, Carter. Wenn Sie klug sind, verbrennen Sie Ihre Unterlagen. Manche Türen bleiben aus einem Grund verschlossen. Station Zero war kein Ort, an dem Menschen forschen sollten. Aber sie haben etwas gefunden, entgegnete Carter ruhig. Etwas, das nicht irdisch war. Walker stand auf, ging zum Fenster und zog den Vorhang zur Seite. Draußen fiel dichter Schnee, und im Zwielicht der Dämmerung schienen die Flocken sich im Wind zu drehen, als folgten sie einem stillen Rhythmus. Was wir gefunden haben, sagte er, ohne sich umzudrehen, hat uns gefunden. Und wenn sie weitergraben, wird es auch sie finden. Carter schwieg. Die Worte hallten nach wie ein Echo in einem leeren Raum. Als er später die Hütte verließ, hatte der Wind zugenommen. Der Schnee peitschte gegen sein Gesicht und irgendwo in der Ferne bellte ein Hund. Hinter ihm blieb das Licht im Haus erloschen. Er wusste, dass er den Mann nie wiedersehen würde. Doch in seinem Inneren war etwas erwacht. Eine leise, kalte Gewissheit, dass Walkers Angst berechtigt war. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, war sein Entschluss gefasst. Er würde Dr. Ramos finden. Denn wenn Station Null wirklich existierte, dann lag dort die Antwort. Und womöglich das Ende aller Fragen. 2 Wochen vergingen, seit Carter Alaska verlassen hatte. Die Gespräche mit Walker ließen ihn nicht los. Immer wieder hallte dessen Satz in ihm nach: Was wir gefunden haben, hat uns gefunden. Trotz aller Warnungen spürte er, dass nur eine Person ihm die Wahrheit bestätigen konnte: Dr. Elena Ramos, die ehemalige Leiterin von Projekt MKOS. Ihre Spur war dünn. Offizielle Unterlagen erklärten sie für im Ruhestand. Keine Adresse, keine Telefonnummer. Erst nach Dutzenden unbeantworteten E-Mails und endlosen Recherchen in wissenschaftlichen Archiven entdeckte Carter einen Hinweis in einem alten Universitätsbericht. Ein Forschungspapier über kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, eingereicht unter einem Pseudonym, aber mit der Handschrift von Ramos. Am Rand stand eine Postfachnummer in Washington. Über mehrere Umwege führte ihn das schließlich zu einer Koordinate tief in den Cascade Mountains, ein Ort fernab jeder Straße, erreichbar nur über Schotterpisten und Schneefelder. Carter brauchte fast 2 Tage, um mit einem gemieteten Jeep den Hang hinaufzukommen. Die Reifen gruben sich in das Eis, während dichter Nebel den Wald verschluckte. Als er endlich die kleine Hütte erreichte, stand der Abend kurz vor dem Einbruch. Rauch stieg aus dem Schornstein und zwischen den kahlen Bäumen ragte das Gebäude aus Holz und Blech wie ein vergessener Außenposten. Er klopfte an. Keine Antwort. Dann ein Rascheln, Schritte und die Tür öffnete sich einen Spalt. Eine Frau mit weißem Haar und tiefen Schatten unter den Augen sah ihn an. »Dr. Ramos?«, fragte Carter. Sie nickte kaum merklich. »Sie haben lange gebraucht.« Ihre Stimme klang rau, aber klar. »Kommen Sie rein, bevor Sie erfrieren.« Im Inneren roch es nach Papier, kaltem Kaffee und Elektronik. Überall lagen Notizen, starre Diagramme, ausgedruckte Messkurven, Sternenkarten und Monitoren mit flackernden Datenströmen. Carter erkannte sofort, dass hier niemand einfach im Ruhestand war. »Ich habe Ihre Berichte gesehen«, begann er. »Die über Station Null. Ich weiß, dass Sie dort waren. Ich brauche Ihre Hilfe, um zu verstehen, was passiert ist.« Ramos drehte sich langsam zu ihm um. Ihr Blick war leer, aber darin lag ein Rest von Glut, das Licht einer Frau, die zu viel gesehen hatte, um noch glauben zu können. »Verstehen?«, wiederholte sie leise. »Das ist kein Wort, das dort unten Bedeutung hat. Dann erklären Sie es mir.« Sie seufzte, ging zum Fenster und sah hinaus in den Nebel, der sich wie ein Schleier um die Hütte legte. »Wir wollten das Unsichtbare sichtbar machen. Dunkle Materie, Signale jenseits des kosmischen Rauschens. Wir glaubten, wir hätten etwas empfangen, eine Art Rückkopplung aus dem All. Es war schwach, kaum messbar, aber es wiederholte sich in regelmäßigen Intervallen. Wir nannten es das Echo.« »Ein Signal? Von einer Quelle außerhalb der Milchstraße?« »Das dachten wir«, antwortete sie. »Aber es war anders. Es war zu präzise, zu zielgerichtet. Wir analysierten monatelang. Dann begannen die Träume. Jeder im Team hatte sie. Dieselben Bilder, dieselben Stimmen. Erst hielten wir es für kollektive Übermüdung. Dann merkten wir, dass die Träume uns Informationen gaben. Baupläne, Formeln, Konzepte, die kein Mensch hätte verstehen dürfen. Wir folgten ihnen. Wir bauten das, was sie uns zeigten.« Carter spürte, wie ihm kalt wurde. »Das Experiment. War es der Detektor?« Ramos nickte. »Ja, aber er hat nichts gemessen. Er hat gesendet.« Einen Moment herrschte Stille. Nur das Knistern des Ofens war zu hören. Dann fuhr sie fort. »Wir dachten, wir würden einen Blick auf das Universum werfen. Stattdessen öffneten wir eine Tür und auf der anderen Seite war etwas. Kein Wesen im klassischen Sinn, kein Körper, keine Materie. Eher ein Bewusstsein, das in der Dunkelheit zwischen den Sternen lebt. Es hat uns bemerkt und es wollte mehr.« »Was ist dann passiert?« Ramos trat an ein kleines Metallschließfach, das mit Riegeln und einem Zahlenschloss gesichert war. Ihre Hände zitterten, als sie den Schlüssel drehte. Im Inneren lag eine kleine Metallbox, dunkel und verkratzt. Sie öffnete sie, und Carter sah darin eine Schlüsselkarte und einen Zettel mit Koordinaten. »Das ist alles, was übrig ist«, sagte sie. »Wenn Sie wirklich dorthin gehen, benutzen Sie das. Aber wenn Sie es tun, wird Ihr Leben enden, wie Sie es kennen. Manche Erkenntnisse verändern nicht nur den Verstand, sie fressen ihn.« Carter nahm die Karte vorsichtig an sich. »Sie wollen, dass ich hinfahre, obwohl Sie mich warnen?«
»Ich will gar nichts mehr«, flüsterte sie. »Ich versuche nur, mit der Schuld zu leben. Wir haben etwas berührt, das nicht für uns bestimmt war. Und es hat uns nicht vergessen.«
Ihre Stimme wurde plötzlich brüchig. Sie blickte in eine dunkle Ecke der Hütte, als lausche sie etwas Unsichtbarem.
»Sie beobachten uns«, hauchte sie.
»Seit jenem Tag. Jede Bewegung, jedes Wort. Sie finden einen Weg, auch durch Zeit und Raum.« Carter wollte etwas erwidern, doch sie hob die Hand. »Gehen Sie jetzt, bevor es merkt, dass ich wieder darüber gesprochen habe.« Er folgte ihrer Aufforderung. Als er sich umdrehte, stand sie noch immer dort, reglos wie eine Statue. Draußen hatte der Wind aufgefrischt, die Bäume schwankten, als flüsterten sie miteinander. Am nächsten Morgen kehrte Carter zur Hütte zurück. Die Tür stand offen. Drinnen war es kalt, die Monitore ausgeschaltet, der Kamin erloschen. Von Ramos keine Spur. Nur ein schwacher Abdruck im Staub des Bodens, als hätte jemand barfuß dort gestanden und wäre dann einfach verschwunden. Carter wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Die Koordinaten in seiner Tasche waren jetzt alles, was zählte. Der Weg führte nach Süden, weit über den Polarkreis hinaus. Und irgendwo dort, im ewigen Eis, wartete Station Null. Die Vorbereitung dauerte Wochen. Carter wusste, dass er eine Reise plante, aus der er vielleicht nicht zurückkehren würde. Die Koordinaten von Ramos führten tief in das Innere des antarktischen Kontinents, in eine Zone, die selbst Satellitenaufnahmen nur als weiße Leere zeigten. Er schrieb Listen, überprüfte Ausrüstung, besorgte Genehmigungen, die er offiziell gar nicht hätte bekommen dürfen. Unter falschem Vorwand beantragte er Zugang zu einer privaten Logistikstation nahe der McMurdo-Bucht. Von dort aus sollte ihn ein gecharterter Bush-Pilot ins Innere des Kontinents bringen. Der Tag des Abflugs war klar und bitterkalt. Das Flugzeug, eine alte Twin Otter mit außen montierten Skiern, brummte leise vor sich hin. Carter stand auf der vereisten Rollbahn und sah, wie der Atem in kleinen Wolken aus seinem Mund stieg. Neben ihm prüfte der Pilot die Tanks und die Tragflächen.
»Jack Turner«,
stellte sich der Mann vor, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen.
»Sie sind also der verrückte Wissenschaftler, der mitten ins Nichts will?«
Carter nickte nur. »Ich brauche keine Begleitung. Nur, dass Sie mich absetzen und zurückkommen, wenn der Sturm vorbei ist.« Turner grinste müde. »Wenn der Sturm vorbei ist? Das kann Wochen dauern, Doc. Ich weiß.« Die Maschine hob kurz darauf ab, das Land unter ihnen verschwand im blendenden Weiß. Stundenlang flog Turner südwärts, über endlose Felder aus Eis und Felsen, die wie Zähne aus der Erde ragten. Nur das monotone Brummen der Motoren und das gelegentliche Knacken im Funk durchbrachen die Stille.
»Da unten gibt's nichts«, sagte Turner nach einer Weile, während er auf das Radar blickte.
»Keine Station, keine Landebahn. Nur Wind und Tod.« Carter beugte sich vor.
»Und doch ist dort etwas. Vielleicht kein Gebäude, aber etwas, das nicht zufällig dort liegt.«
Turner schnaubte.
»Sie Forscher und eure Geheimnisse. Ich fliege sie hin, aber wenn der Himmel kippt, bin ich weg. Eine Stunde, nicht länger.«
Als die Maschine in die Nähe der angegebenen Koordinaten kam, zogen Wolken auf. Der Horizont verschwand. Und die Welt bestand nur noch aus einem schmutzig weißen Nebel. Dann, plötzlich, schälte sich eine Struktur aus dem Schnee. Erst glaubte Carter, es sei ein Felsen, doch je näher sie kamen, desto klarer wurde, dass es von Menschenhand stammte. Kantig, glatt, unnatürlich schwarz gegen das Weiß des Eises.
»Was zum Teufel ist das?« murmelte Turner.
»Das ist Station Null«, antwortete Carter leise. Der Pilot schüttelte den Kopf.
»Das Ding sieht aus, als hätte es kein einziger Sturm je berührt.«
Sie landeten auf einer flachen Eisfläche knapp 200 Meter von der Anlage entfernt. Das Flugzeug rutschte ein Stück, kam dann mit einem Zittern zum Stehen. Turner schaltete die Triebwerke ab und plötzlich war die Stille fast unerträglich. Nur der Wind pfiff über die Fläche, schrill und lebendig.
»Sie haben eine Stunde«, rief Turner über den Lärm hinweg. »Wenn Sie dann nicht zurück sind, fliege ich los, egal was passiert.«
Carter nickte, zog den Reißverschluss seines Thermoanzugs bis zum Hals und nahm die Tasche mit Ausrüstung. Der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln, als er sich auf den Weg machte. Jeder Schritt schien schwerer als der vorige. Der Wind drückte ihm gegen die Brust und seine Augen tränten vor Kälte. Als er das Gebäude erreichte, fiel ihm auf, dass die Wände makellos waren. Kein Rost, keine Risse, keine Spur von Verwitterung, nur die glatte, schwarze Oberfläche, die das Licht der Sonne fast vollständig schluckte. Er tastete die Wand ab. Das Material war nicht kalt, wie er erwartet hatte, sondern seltsam neutral, als hätte es keine Temperatur. Die Eingangstür war mit einem elektronischen Schloss gesichert. Carter zog die Karte hervor, die Ramos ihm gegeben hatte, und schob sie in den Schlitz. Ein grünes Licht blinkte auf, gefolgt von einem metallischen Klicken. Der Mechanismus öffnete sich mit einem kurzen Zischen, als gleiche er Druck aus. Drinnen war es still. Die Luft roch metallisch, alt, aber nicht modrig. Das Licht der Taschenlampe glitt über Wände, die noch immer von Notbeleuchtung in bläulichem Schimmer erhellt wurden. Stromversorgung, nach über 20 Jahren. Carter runzelte die Stirn. Das war unmöglich. Er ging einen Korridor entlang, vorbei an offenen Türen. In einem Raum standen Tische, auf denen Papiere verstreut lagen, als hätte jemand sie in Eile verlassen. Auf einem Bildschirm blinkte ein eingefrorener Cursor. Neben einer halbgeleerten Kaffeetasse lag ein Namensschild. Dr. M. Harris. Carter berührte den Becher. Das Porzellan war kühl, aber nicht gefroren. Als wäre jemand erst vor kurzem hier gewesen. Ein leises Knacken ließ ihn herumfahren. Nichts. Nur der schwache Luftzug, der aus den Lüftungsschächten kam. Er atmete langsam aus und setzte seinen Weg fort. Im Sicherheitsraum fand er eine Wand aus Monitoren. Die meisten zeigten nur statisches Rauschen, doch auf einem war ein stilles Bild zu sehen. Eine Kantine, leer, Tische, Stühle, eine alte Snackmaschine. Doch dort, am Rand des Bildes, glaubte er eine Bewegung zu erkennen, eine Gestalt, reglos, den Kopf gesenkt. Er blinzelte, trat näher. Der Bildschirm flackerte und das Bild war leer. Die Gestalt verschwunden. Ein Trugbild, murmelte Carter. Oder Erinnerung. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass in diesem Gebäude nichts so tot war, wie es schien. Draußen begann der Wind zu heulen, dumpf und kehlig, als würde etwas Unsichtbares über die Eisfläche schleifen. Der Schnee drückte gegen die Scheiben und für einen Augenblick glaubte Carter, in der spiegelnden Oberfläche der Tür ein zweites Gesicht neben seinem zu sehen, verschwommen, aber lächelnd. Er drehte sich ruckartig um. Niemand da. Nur die Dunkelheit, die ihm antwortete. Carter stand in der Eingangshalle von Station Null und der erste Gedanke, der ihm kam, war, dass die Zeit hier aufgehört hatte. Die Luft war still, schwer und ohne jedes Geräusch. Der Hall seiner Schritte verlor sich in Gängen, die endlos schienen. Er schaltete die Taschenlampe an und ließ den Lichtstrahl über Wände gleiten, deren Farbe längst in ein fahles Grau übergegangen war. Die Notlichter flackerten in regelmäßigen Abständen und warfen einen blauen Schein auf metallene Türen. Die Station wirkte, als wäre sie von einem Moment auf den anderen verlassen worden. Auf einem der Schreibtische lag eine geöffnete Mappe, darin Berichte über Anomalien im Strahlungsverhalten der Testkammern. Daneben eine halbe Tasse Kaffee, eingetrocknet, aber noch nicht zerfallen. Carter beugte sich vor, strich mit der Hand über den Schreibtisch und spürte eine feine Staubschicht, die zu dünn war, um 20 Jahre alt zu sein. Er durchquerte den Verwaltungstrakt, vorbei an Büroräumen, Labors und leeren Aufenthaltsbereichen. In einer kleinen Küche standen drei Tassen nebeneinander auf der Anrichte. Eine war umgestoßen, der Inhalt längst zu einer dunklen Kruste erstarrt. An der Wand hing ein Kalender. Februar 2004. Kein weiterer Eintrag, keine Notiz, kein Haken. Der Tag, an dem alles endete. Als Carter tiefer in die Station vordrang, fiel ihm auf, dass der Geruch sich änderte. Anfangs war es nur Metall und Staub gewesen. Nun lag ein seltsamer, süßlicher Ton in der Luft, der an verbrannten Kunststoff erinnerte. Er folgte dem Geruch und kam zu einem Schlaftrakt. Die Räume waren klein, jeweils kaum 6 Quadratmeter groß, ausgestattet mit Bett, Tisch und Spind. Manche Betten waren gemacht, andere schienen hastig verlassen worden zu sein. In einem Raum fand er ein geöffnetes Tagebuch auf dem Nachttisch. Die Schrift war zittrig, die letzten Seiten unleserlich verwischt. Nur der letzte Absatz war deutlich. Die Träume sind schlimmer geworden. Wir alle haben sie. Immer dieselbe Stimme, die uns ruft. Harris sagt, es sei Stress. Aber wie kann Stress uns dieselben Worte ins Ohr flüstern? Ich höre sie auch jetzt, wenn ich wach bin. Sie kommt von hinter dem Spiegel. Carter spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Er blätterte weiter, doch die folgenden Seiten waren leer. Als er das Buch zuklappte, bemerkte er, dass die Spiegel im Raum alle blind geworden waren. Keine Reflexion, nur matte, dunkle Oberflächen, als hätten sie das Licht selbst verschluckt. Ein dumpfer Schlag ließ ihn aufhorchen. Er kam aus der Richtung des Flurs, in dem er gerade gewesen war. Carter trat hinaus, die Taschenlampe erhoben und lauschte. Nichts. Nur das ferne Summen der Stromleitung. Er ging weiter. An einer Kreuzung stand ein Schild. Sicherheitsbüro, Kontrollraum, Unterkunftsbereich. Er entschied sich für das Sicherheitsbüro. Der Raum war klein, aber vollgestopft mit alten Monitoren, die alle noch schwach glühten. Manche zeigten leere Flure, andere nur statisches Rauschen. Doch ein Bildschirm war anders. Darauf war die Kantine zu sehen. Leere Stühle, verrostete Tische. Doch in der linken, unteren Ecke flackerte etwas. Ein Schatten, der sich bewegte. Carter trat näher, starrte auf den Bildschirm. Für einen Atemzug war dort eine Gestalt. Eine Silhouette. Zusammengesunken auf einem Stuhl, den Kopf auf die Hände gestützt. Dann verzerrte sich das Bild und der Platz war leer. Er legte die Hand auf den Tisch, spürte das Vibrieren der Geräte. Ein Echo, murmelte er. Oder eine Aufzeichnung. Doch in seinem Inneren wusste er, dass beides falsch war. Er schaltete die Monitore nacheinander durch. In einem der Korridore glaubte er, eine Bewegung zu erkennen. Nicht direkt sichtbar. Eher ein Flackern, als würde das Licht selbst kurz die Form einer Person annehmen. Als er die Aufnahme stoppte, sah er in der Reflexion des Monitors für einen Moment etwas hinter sich. Er wirbelte herum, aber der Raum war leer. Carter zwang sich zur Ruhe. Er überprüfte seine Ausrüstung, die Kamera, das Messgerät, das die elektromagnetischen Werte im Raum aufzeichnete. Die Anzeige sprang unregelmäßig zwischen 0 und 80 Mikrotesla, zu hoch für eine verlassene Anlage. Er durchquerte die Korridore weiter. Überall dieselbe Starre. In einem der Gemeinschaftsräume lagen persönliche Gegenstände. Fotos von Familien, Zeichnungen von Kindern, kleine Andenken. Alles wirkte, als wären die Menschen nur kurz gegangen, um gleich zurückzukehren. Er fand auch den Raum, der einmal als medizinische Station gedient hatte. Schränke standen offen, Instrumente lagen verstreut. Auf einem der Untersuchungstische lag eine dicke Schicht Reif, als hätte hier Kälte durch das Metall gekrochen. Er atmete flach, sein eigener Atem bildete Nebel in der Luft. Die Temperaturanzeige an seinem Handgelenk zeigte -2 Grad, doch seine Haut fühlte sich an, als stünde er in einem Gefrierschrank. Er blieb stehen. Etwas hatte sich verändert. Der Wind draußen war verstummt. Keine Bewegung, kein Geräusch. Und dann hörte er es. Ein leises, tiefes Brummen, das aus den Wänden zu kommen schien. Ein Rhythmus, fast wie ein Herzschlag, langsam und schwer. Er folgte dem Klang, Schritt für Schritt, bis er an einem schweren Fahrstuhlschacht stand. Das Brummen kam von unten. Daneben hing ein Schild, verblasst, aber noch lesbar. Forschungsabteilung. Zutritt nur autorisiertem Personal. Er zögerte, legte die Hand auf den kalten Metallschalter. Für einen Moment sah er sein Spiegelbild in der glänzenden Oberfläche oder das, was er dafür hielt. Denn das Gesicht, das ihm entgegenglotzte, lächelte. Carter wich zurück, das Herz hämmerte. Als er erneut hinsah, war der Ausdruck verschwunden. Nur er selbst, bleich und zitternd. Der Fahrstuhl öffnete sich mit einem Zischen, als hätte ihn etwas erwartet. Kaltes Licht flutete heraus. Er atmete tief ein, trat hinein und spürte, wie der Boden unter ihm vibrierte, als sich die Türen schlossen. »Dann zeig mir, was ihr versteckt habt«, flüsterte er. Die Kabine setzte sich in Bewegung, hinab in eine Tiefe, die auf keinem Plan verzeichnet war. Der Fahrstuhl bewegte sich mit einer trägen, fast widerwilligen Geschwindigkeit. Die metallischen Wände spiegelten Carters Licht schwach wider, verzerrt, als würde das Material selbst atmen. Ein digitales Display über der Tür zeigte Etagen an, die er aus den Plänen kannte. E1, E2. Doch dann tauchten Bezeichnungen auf, die in keinem Dokument existierten. E3, E4, E5. Bei jeder Zahl, die aufleuchtete, fühlte sich die Luft dichter an, schwerer, als würde er in ein Meer aus kaltem Druck hinabtauchen. Als sich die Tür endlich öffnete, trat er in eine riesige Kammer. Die Temperatur sank sofort und sein Atem bildete träge Nebelschwaden. Vor ihm breitete sich ein Kreier, kreisrunder Raum aus, mindestens 50 Meter im Durchmesser. Die Wände bestanden aus Glas und Metall, dahinter weitere Räume, Labors und Beobachtungsstationen, die sich im Kreis anordneten wie die Speichen eines Rades. Über ihm verliefen dicke Kabelstränge, die in der Mitte des Raumes in eine Konstruktion aus Röhren und Leitungen mündeten. Ein leises Summen durchzog den Raum. Nicht laut, aber konstant, wie der Herzschlag eines schlafenden Ungetüms. Carter richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf das Zentrum. Dort stand ein Apparat, der sich nur schwer beschreiben ließ. Ein Turm aus ineinander verschlungenen Metallringen, kaum 3 Meter hoch, mit Formen, die keiner Logik folgten. Manche Winkel schienen sich zu winden, andere brachen das Licht auf unmögliche Weise. Es war, als hätte jemand versucht, Geometrie zu zeichnen, während er in einem Traum gefangen war. Carter trat näher. Die Luft vibrierte, kaum spürbar, aber unaufhörlich. Auf einem der Pulte daneben blinkten noch immer Kontrollleuchten, gespeist von einem Notstromsystem, das nach 20 Jahren eigentlich längst hätte versagen müssen. Er wischte Staub von einem Display. Die Anzeigen zeigten Datenreihen mit Zeitstempeln, die bis vor wenigen Minuten reichten. Er starrte auf das Datum, unfähig zu glauben, was er sah. »Unmöglich«, flüsterte er. Er schaltete die nächste Konsole ein. Der Bildschirm flackerte, dann erschienen Diagramme, elektromagnetische Frequenzen, Messwerte, die keinen Sinn ergaben. Ein Punkt wiederholte sich in endlosen Schleifen, begleitet von einem Text. Signal detektiert. Ursprung unbekannt. Die Aufzeichnung war aktiv. Seit Jahren. Das Summen wurde stärker. Ein tiefes Grollen schien aus den Leitungen selbst zu kommen. Carter wandte sich einem Nebengang zu, der tiefer in die Forschungszone führte. Die Tür war mit einem alten Sicherheitssystem gesichert. Doch die Karte, die Ramos ihm gegeben hatte, funktionierte erneut. Das grüne Licht leuchtete auf und der Riegel öffnete sich. Der Gang dahinter war enger, niedriger, mit einer Schicht aus Eis an den Wänden. Die Temperaturanzeige an Carters Arm fiel auf -6 Grad. Er sah sich um und sein Atem kondensierte zu kleinen Kristallen, die in der Luft schwebten. Im nächsten Raum erwartete ihn der erste Beweis, dass hier unten nicht alles friedlich geblieben war. Ein Stuhl lag umgestürzt neben einem Tisch. Das Metall war an mehreren Stellen verbogen, als wäre es weich wie Wachs gewesen. An der Wand daneben dunkle Flecken. Alt, eingetrocknet, aber unmissverständlich. Kein Rost, kein Öl, Blut. Daneben lag eine zerbrochene Kamera. Carter hob sie auf und das kleine rote Licht zeigte an, dass der Akku noch minimal Spannung hatte. Er zog die Speicherkarte heraus, steckte sie in das tragbare Lesegerät und drückte Start. Das Video war unscharf, verrauscht. Es zeigte einen Forscher allein in einem Labor. Der Mann notierte etwas, dann blickte er plötzlich auf. Die Kamera verzerrte das Bild, als würde sich die Luft selbst beugen. Der Forscher trat zurück und für einen Moment flackerte hinter ihm eine Gestalt auf. Humanoid, aber zu schmal, zu hoch, zu still. Das Licht erlosch und der Bildschirm wurde schwarz. Carter starrte auf das Gerät, während die letzten Sekunden der Aufnahme in Stille vergingen. Dann schaltete er es ab, steckte die Karte ein und ging weiter. Im nächsten Labor fand er eine Reihe von Forschungsjournalen. Er setzte sich auf einen Hocker, schlug das erste auf und begann zu lesen. Tag 37. Das Objekt absorbiert jede Form von Strahlung. Keine Reflexion, keine Streuung. Wir verstehen nicht, wie es existieren kann. Es reagiert nicht auf Berührung, aber Instrumente schlagen aus, wenn man sich ihm nähert. Tag 42. Berichte über Halluzinationen häufen sich. Personal hört Stimmen in Bereichen, die leer sind. Schlafmangel wird zur Regel. Tag 45. Drei Mitarbeiter verschwinden für mehrere Stunden. Sie werden an ihren Arbeitsplätzen gefunden, ohne Erinnerung. Puls normal, Gehirnaktivität unruhig. Tag 48. Es wächst. Gott im Himmel, es wächst. Carter schloss das Buch und legte es langsam beiseite. Ein dumpfes Gefühl in seinem Magen breitete sich aus. Er trat an eine Glaswand, hinter der sich ein abgedunkelter Raum befand. Auf dem Boden markierte ein Kreis aus Sensoren den Mittelpunkt. In der Mitte lag ein leerer Sockel, vielleicht ein Meter hoch. Über ihm hing eine massive Halterung, als hätte dort einst etwas festgehalten werden sollen. Ein Alarmton hallte kurz durch den Raum, dumpf und verzerrt. Carter zuckte zusammen, doch das Geräusch verstummte sofort wieder. Er blickte zum Display. Es zeigte Bewegungsaktivität im inneren Laborbereich, trotz der Leere, die er sah. Er trat näher an das Glas. Seine eigene Spiegelung starrte ihm entgegen, verzerrt vom Licht. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er, dass die Reflexion sich langsamer bewegte als er selbst. Dann sah er, dass das Spiegelbild den Mund öffnete. Ein leises Flüstern, kaum mehr als ein Atemzug, hallte in seinem Kopf wieder. Wir haben gewartet. Carter stolperte rückwärts, die Taschenlampe flackerte. Der Lichtstrahl zuckte über den Raum, bis er das Zentrum erneut traf. Den Sockel, der jetzt nicht mehr leer war. Etwas Dunkles pulsierte dort, wie ein Schatten, der in sich selbst fiel. Er rannte aus dem Raum, keuchend, während das Summen in den Wänden zu einem tiefen Dröhnen anschwoll. Als er den Korridor erreichte, flackerte das Licht über ihm. Für einen Moment glaubte er, Schritte hinter sich zu hören, leicht, aber rhythmisch. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Carter zwang sich weiterzugehen. Der metallene Boden vibrierte unter seinen Stiefeln, als würde etwas weit unter der Station atmen. Das Dröhnen, das er eben noch gehört hatte, verebbte allmählich, blieb jedoch als kaum spürbares Zittern in der Luft zurück. Die Temperatur sank weiter, sein Atem bildete dichten Nebel, der sich wie Rauch zwischen den Lichtkegeln seiner Lampe bewegte. Der nächste Abschnitt des Ganges führte ihn zu einer massiven Tür aus verstärktem Stahl. Ein Schild darüber trug die verblasste Aufschrift »Kryogene Lagerkammer. Zugriff nur mit Sicherheitsfreigabe Stufe 5«. Carter zögerte kurz, dann zog er erneut die Karte von Ramos hervor. Der Scanner reagierte sofort. Ein leises Klicken ertönte und die Tür glitt mit einem dumpfen Zischen auf. Kälte schlug ihm entgegen, So intensiv, dass seine Finger in Sekunden zu schmerzen begannen. Der Raum dahinter war riesig, bestimmt 30 Meter breit, fast doppelt so lang. Reihen aus metallischen Behältern standen wie Grabsteine aufgereiht. Zwischen ihnen hing Frost in der Luft und jeder Atemzug brannte in seiner Lunge. An der Rückwand fiel Carters Blick auf eine abgetrennte Zone, durch Glaswände geschützt. Der Boden dort war aufgerissen, als hätte etwas Gewaltiges aus der Tiefe gedrängt. Schmelzwasser hatte sich in Rissen gesammelt und war dort zu Eis erstarrt. Über dem Krater ragte eine Halterung, bestehend aus Stahlseilen und Sensorarmen, die leer war. Doch die Form im Eis darunter erzählte, dass hier einst etwas gelegen hatte. Carter trat näher, legte die Hand an das Glas. Sein Atem beschlug die Scheibe. Im Frost war eine Einkerbung zu erkennen, grob oval, etwa 2 Meter lang und über 1 Meter tief. Die Oberfläche war unregelmäßig, als hätte das Eis sich an etwas Lebendiges geschmiegt, bevor es schmolz. Er zog sein Notizbuch hervor und schrieb die Messwerte auf. Dann fiel ihm ein Detail auf. An den Sensoren blinkten noch immer kleine Kontrollleuchten. Die Stromversorgung war aktiv. Er folgte den Kabeln bis zu einem Bedienpult, das unter einer Schicht Eis verborgen war. Als er mit dem Handschuh über die Oberfläche wischte, flackerte der Bildschirm auf. Daten erschienen. Messprotokolle, Temperaturkurven, biochemische Analysen. Er überflog die Einträge. Tag 23. Objekt reagiert auf Wärme. Struktur verändert sich. Unbekannte organische Komponenten. Tag 29. Signale messen sich selbst. Quelle unbestimmbar. Tag 42. Subjekt zeigt Anzeichen eigenständiger Aktivität. Und schließlich Tag 48. Objekt nicht länger inaktiv, Bewegung registriert. Carter fröstelte, obwohl die Kälte längst durch die Kleidung gedrungen war. Bewegung registriert, wiederholte er leise. Ein schwaches Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Zuerst glaubte er, es sei das Knacken des Eises, doch dann folgte ein langgezogenes, tiefes Geräusch, wie ein Atemzug, weit entfernt und doch nah genug, um ihn zu spüren. Er richtete das Licht seiner Lampe auf die Risse im Boden. Nichts, nur erstarrtes Wasser. Aber das Geräusch kam wieder, rhythmisch, pulsierend. Er machte einen Schritt zurück, die Hand am Metallgeländer, und blickte erneut auf den Krater. Im Eis, dort wo die dunkle Form gelegen hatte, schien sich etwas zu bewegen. Kaum sichtbar, nur eine Veränderung im Schatten. Unmöglich, flüsterte er. Du bist nicht mehr hier. Er rannte zum Bedienfeld, suchte nach den letzten Forschungsnotizen. Ein separates Protokoll war verschlüsselt mit dem Hinweis: Zugang nur Leitungsebene. Dr. Ramos. Carter aktivierte die Entschlüsselungsroutine der Karte und nach einigen Sekunden öffnete sich die Datei. Die Stimme von Ramos hallte durch den Lautsprecher schwach und verzerrt. Wenn jemand das hier hört, dann ist das Objekt nicht mehr sicher. Wir haben es aus einer Tiefe von über 3000 Metern geborgen, im Eis eingeschlossen, älter als jede menschliche Zivilisation. Zuerst hielten wir es für ein Artefakt, ein Stück Technik. Aber es war kein Metall, es war Gewebe. Und es war warm. Ein Knistern folgte, dann sprach sie weiter, hastiger. Wir haben Proben genommen. Jede zeigte dieselbe Anomalie. Eine Zellstruktur, die Strahlung absorbiert und in Energie umwandelt. Es reagiert auf Gedanken, auf Aufmerksamkeit, es beobachtet. Ich glaube, es war nie tot. Das Band endete abrupt mit einem dumpfen Schlag. Carter starrte auf das Terminal, unfähig, sich zu bewegen. Etwas in den Wänden knisterte und der Boden vibrierte leicht. Er richtete den Blick wieder auf das Eis. Eine feine Linie zog sich nun über die Oberfläche. Ein Riss, kaum 1 Zentimeter breit, der sich langsam ausdehnte. Das Brummen in der Luft wurde lauter. Es war kein Geräusch mehr, es war ein Gefühl, das sich direkt in seinen Schädel bohrte. Er taumelte zurück, Der Kopf hämmerte, die Lampe zitterte in seiner Hand. Dann hörte er es, ein Flüstern, tief, unverständlich, aber unzweifelhaft eine Stimme. Nicht durch die Luft, sondern in seinem Kopf. Wir sind nicht gegangen. Wir warten. Er stolperte aus der Kammer. Das Herz raste. Die Tür glitt hinter ihm zu, doch das Geräusch blieb, gedämpft, vibrierend. Selbst im Korridor schien es noch zu flüstern, gedämpft durch Stahl und Eis. Er drückte sich gegen die Wand, atmete schnell und zwang sich zur Ruhe. Seine Finger bebten, als er die Taschenlampe ausschaltete. Im Dunkeln hörte er die Station arbeiten, ein kaum wahrnehmbares Schaben, ein fernes Ticken, als würden Schritte durch die oberen Etagen hallen. Carter wusste, dass er nicht mehr allein war. Er nahm die Karte und das Notizbuch an sich und wandte sich dem Gang zu, der tiefer ins Forschungszentrum führte. Die Luft dort unten war anders. Wärmer, schwerer. Und sie vibrierte leicht, als läge die ganze Station über einem gewaltigen, atmenden Wesen. Er hatte gefunden, was aus dem Eis geborgen worden war, und er wusste, es schlief nicht mehr. Carter ging weiter, tiefer in das unterirdische Netzwerk der Station. Die Kälte wich langsam einer unnatürlichen Wärme, die aus den Wänden zu strömen schien. Ein dünner Dampf hing in der Luft, träge und fast lebendig. Je weiter er vordrang, desto stärker vibrierte der Boden unter seinen Stiefeln. Es war, als würde die Anlage selbst atmen, als hätte sie ein Herz, das irgendwo tief unten schlug. Er folgte einem schmalen Korridor, dessen Metallplatten an den Nähten leicht glühten, als wäre darunter ein schwaches Licht verborgen. Am Ende führte eine Sicherheitstür in einen Bereich, der auf keinem der Pläne verzeichnet war. Auf dem Schild stand in verblichener Schrift: Leitungskontrollraum, Autorisierung erforderlich. Carter zögerte. Dann zog er die Schlüsselkarte hervor und hielt sie an den Scanner. Das Schloss reagierte sofort, ein grüner Streifen flackerte auf und die Tür glitt lautlos zur Seite. Drinnen herrschte Dunkelheit. Nur das matte Leuchten von Monitoren und Datenkonsolen war zu sehen. Der Raum war rund, vielleicht 10 Meter im Durchmesser, und die Luft roch nach verbranntem Kunststoff und Staub. In der Mitte stand ein einzelner Terminaltisch, umgeben von Kabeln, die sich wie Wurzeln über den Boden zogen. Carter trat näher und wischte mit dem Ärmel über den Bildschirm. Sofort flammte er auf und ein Protokoll öffnete sich. Zugang gewährt, Dr. Elena Ramos. Der Cursor blinkte, wartend. Dann erschien eine Meldung. Warnung. Mimetische Gefahr. Stufe 5. Kognitiver Schutz erforderlich. Carter runzelte die Stirn. Mimetische Gefahr? Murmelte er. Was habt ihr hier getan? Er öffnete das nächste Fenster und eine Liste von Dateien erschien. Audioaufzeichnungen, Berichte, Aufnahmen. Eine Datei war markiert mit rotem Symbol. Signal, Rohdatenanalyse. Er klickte sie an. Zuerst hörte er nur ein tiefes Summen, fast wie elektrisches Brummen. Dann kam ein Ton, langgezogen, vibrierend. Es klang wie das Echo einer Stimme, die in einem Tunnel gefangen war. Das Summen stieg an, wurde zu einem Chor aus unzähligen flüsternden Stimmen. Worte formten sich, aber keine Sprache, die Carter kannte. Seine Augen begannen zu tränen und sein Herz raste. Er wollte die Wiedergabe stoppen, doch der Bildschirm flackerte und das Geräusch ging weiter. Höher, schärfer, bis seine Zähne vibrierten. Dann Stille. Nur sein Atem erfüllte den Raum. Doch die Stille war nicht leer. Sie hatte Gewicht. Eine dichte, schwarze Abwesenheit, die in seinen Kopf kroch. Etwas in ihm wusste, dass er nicht mehr allein war. Ein Flackern zog seine Aufmerksamkeit auf die Wände. Einer der Monitore sprang von selbst an. Textzeilen liefen über den Bildschirm. Signal bestätigt. Protokoll initiiert. Dann verzerrten sich die Buchstaben, verschmolzen zu Zeichen, die ihm unbekannt waren, geometrische Formen, die seine Augen schmerzen ließen, wenn er sie zu lange ansah. Plötzlich knackte der Lautsprecher, eine Stimme ertönte. Kühl, mechanisch, aber durchzogen von etwas anderem, etwas zu Organischem.
»Willkommen zurück, Dr. Ramos.«
Carter erstarrte.
»Ich bin nicht Ramos«,
sagte er laut. Eine kurze Pause, dann antwortete die Stimme,
»Identität unerheblich. Sie haben den Zyklus fortgesetzt. Wir haben gewartet.«
Er wich einen Schritt zurück, der Puls hämmerte in seinen Schläfen.
»Wer ist wir?«, fragte er.
Die Monitore begannen synchron zu flackern. Auf jedem erschien ein anderes Bild. Gänge, Labore, Räume, in denen er eben noch gewesen war. Doch dort bewegte sich etwas. Schatten, schemenhafte Gestalten, die sich in unnatürlichen Winkeln bogen. Die Stimme sprach weiter.
»Ihr habt uns gerufen, als ihr das Tor gebaut habt. Ihr habt uns gesehen, in euren Träumen, bevor ihr das Licht verstanden habt. Jetzt seid ihr Teil des Signals.«
Ein metallisches Knacken hallte durch den Raum. An den Wänden bildeten sich feine Risse, aus denen dünne Linien kalten Dampfes austraten. Die Temperatur fiel schlagartig. Carters Atem verwandelte sich in Nebel.
»Ihr seid nur Daten«,
flüsterte er, mehr zu sich selbst als zur Stimme.
»Nur eine Reaktion.« »Wir sind, was ihr dachtet, dass wir sein«, antwortete die Stimme. »Und mehr.«
Der Boden vibrierte, diesmal deutlich. Die Monitore zeigten nun nur noch eine Sequenz. Das Zentrum der Forschungsstation, die Kammer mit dem Detektor, den Carter zuvor gesehen hatte. Doch jetzt glühte er. Arcs aus Energie zogen sich über das Metall, verzerrten die Luft. Dann sah er etwas, das sein Blut gefrieren ließ. Auf einem der Bildschirme stand eine Gestalt. Sie trug dieselbe Kleidung wie er, dieselbe Taschenlampe, dieselbe Haltung. Nur ihr Gesicht war falsch. Leer, glatt, als hätte jemand die Konturen ausgelöscht.
»Nein«, flüsterte Carter. »Das kann nicht.«
Die Stimme unterbrach ihn.
»Du bist nicht der Erste, Michael Carter. Du bist nur die nächste Version. Die Schleife muss sich schließen.«
In diesem Moment gingen alle Monitore gleichzeitig aus. Die Dunkelheit fiel wie ein Vorhang über ihn. Nur das ferne Grollen aus der Tiefe blieb, begleitet von einem leisen, rhythmischen Klopfen, wie ein Puls, der aus den Wänden kam. Carter stolperte zurück, tastete nach der Tür. Doch als er den Raum verließ, bemerkte er, dass der Korridor nicht mehr derselbe war. Die Wände zogen sich in unnatürlichen Winkeln, der Boden wirkte länger, als er sein sollte. Die Station schien sich verändert zu haben, als hätte sie auf ihn reagiert. Er spürte, dass ihn etwas beobachtete. Nicht mit Augen, sondern mit Bewusstsein. Er griff nach seiner Taschenlampe und flüsterte,
»Ramos, was habt ihr getan?«
Doch niemand antwortete. Nur die Wände pulsierten im schwachen Licht, als würde die Station selbst atmen. Irgendwo tief unten begann etwas zu erwachen. Der Gang schien kein Ende zu nehmen. Carters Schritte hallten gedämpft in der Dunkelheit, begleitet von einem fernen Dröhnen, das tief aus dem Inneren der Station kam. Das Licht seiner Taschenlampe zuckte, als würde es im Rhythmus des Pulses flackern, der durch das Metall vibrierte. Die Luft war nun warm und schwer, erfüllt von einem schwachen, metallischen Geruch. Es roch nach Strom, nach Ozon und nach etwas anderem, das er nicht benennen konnte. Am Ende des Korridors stieß Carter auf eine massive Tür, breiter als jede zuvor. Über ihr prangte in verblassten Lettern das Wort »Reaktorkammer«. Ein Sicherheitspanel blinkte schwach. Die Karte von Ramos reagierte nicht mehr, also zog Carter das mechanische Notentriegelungsrad. Es drehte sich nur widerwillig, bis das Schloss mit einem metallischen Ächzen nachgab. Er trat hinein und blieb stehen. Die Reaktorkammer war gigantisch, größer als alles, was er in der Station gesehen hatte. Der Raum erstreckte sich mindestens 50 Meter in jede Richtung. An den Wänden verliefen Röhren, dick wie Baumstämme, in denen ein schwaches, pulsierendes Licht floss. In der Mitte ragte der Reaktor selbst auf. Eine gewaltige Säule aus Metallringen, die sich umeinander wanden wie Schlangen. Zwischen ihnen zogen sich Funken, leuchteten in Farben, die Carter nicht benennen konnte. Es war, als würde das Licht selbst sich gegen seine Wahrnehmung wehren. Er trat näher, Schritt für Schritt. Das Dröhnen in der Luft schwoll an, eine tieffrequente Vibration, die er in den Knochen spürte. Der Boden unter ihm vibrierte im gleichen Rhythmus. Als er seine Hand auf eines der Geländer legte, durchzuckte ihn ein Kribbeln, als hätte er einen lebendigen Körper berührt.
»Das ist unmöglich«, murmelte er.
»Der Reaktor sollte seit 20 Jahren stillgelegt sein.« Ein schwaches Geräusch ließ ihn erstarren. Schritte. Er wirbelte herum. Auf der anderen Seite des Raumes stand jemand. Die Silhouette war dunkel, gegen das flackernde Licht kaum zu erkennen, aber sie hatte die gleiche Haltung wie er selbst. Dieselbe Lampe, dieselbe Kleidung.
»Wer ist da?«
rief Carter. Die Gestalt antwortete nicht. Stattdessen begann sie sich zu bewegen, langsam, präzise, als würde sie seine Bewegungen spiegeln. Carter hob die Lampe, und im selben Moment hob auch der andere sie. Dann trat die Gestalt ins Licht. Carter starrte. Das Gesicht, das ihm entgegenblickte, war seines. Identisch bis ins letzte Detail. Nur die Augen waren anders. Sie glühten in einem blassen, unnatürlichen Licht, als spiegelten sie Sterne.
Was bist du?«
brachte Carter hervor. Der Doppelgänger lächelte. Ein Ausdruck, den Carter nie auf seinem eigenen Gesicht gesehen hatte.
»Ich bin du«, sagte er ruhig.
»Oder besser gesagt, das, was von dir bleibt, wenn du zu lange hinsiehst.«
»Das ist nicht möglich.«
»Doch«, flüsterte die Stimme. Sie klang wie seine eigene, aber tiefer, schärfer, mit einem Unterton, der vibrierte wie metallisches Singen.
»Jede Entscheidung, jeder Gedanke sendet ein Echo. Diese Station hat sie alle eingefangen. Ich bin das Ergebnis. Ich bin das, was du wirst, wenn du nicht aufhörst zu suchen.«
Carter wich zurück.
»Ich will antworten. Keine Metaphern.«
»Die Antworten sind längst da«, erwiderte der Doppelgänger.
»Du bist Teil des Experiments. Du glaubst, du hättest diese Station gefunden. Aber sie hat dich gerufen. Sie hat dich geformt, geführt, hierher gebracht.«
Er trat näher, und mit jedem Schritt schien die Luft zu flimmern. Die metallischen Oberflächen begannen sich zu verzerren, als wären sie aus flüssigem Spiegelglas. Carter sah mehrere Reflexionen seiner selbst. Unzählige Versionen, jede leicht anders. Einige bleich, andere verzerrt, manche kaum noch menschlich.
»Das ist nicht real«, flüsterte Carter.
»Was ist schon real?«, fragte das andere Ich leise. »Realität ist nur die Summe deiner Wahrnehmung. Und wenn du das Tor öffnest, wird sie dich verschlingen.«
Carter spürte, wie die Hitze im Raum zunahm. Der Reaktor leuchtete heller, die Lichter pulsierten in schnellen Intervallen. Auf einem der Terminals flammte eine Meldung auf. »Reaktoraktivierung. Zeitzugang initiiert.«
»Nein«, rief Carter, »das darf nicht passieren.«
Er rannte zum Bedienpult und versuchte, die Sequenz zu stoppen, doch die Tastatur reagierte nicht. Die Schrift auf dem Bildschirm begann sich zu verändern, die Buchstaben verzerrten sich zu Symbolen, die sich bewegten wie lebendige Dinge.
»Du kannst es nicht aufhalten«, sagte die Kopie. »Es ist Teil des Zyklus. Du drückst den Knopf. Jedes Mal und jedes Mal beginnst du von Neuem. Ich werde das beenden.«
Der Doppelgänger trat näher und seine Form begann zu flimmern, als könne sie die eigene Gestalt nicht halten. Zwischen den Konturen blitzten Schatten auf, etwas, das größer war, älter, formlos. Carter erkannte darin Bewegungen, die nicht menschlich waren, lange, glatte Formen, wie Fühler oder Arme, die aus dem Nichts auftauchten und wieder verschwanden.
»Beenden«,
flüsterte die Stimme, jetzt vielstimmig. tief wie ein Chor.
Du bist der Auslöser, du bist das Werkzeug, du bist der Schlüssel, Michael Carter.
Die Luft um ihn herum verzerrte sich. Wände schienen zu schmelzen, Metall verwandelte sich in flüssige Dunkelheit. Aus der Reaktorsäule schoss ein Lichtstrahl, so hell, dass Carter die Augen schließen musste. Er fühlte, wie seine Haut brannte, doch als er wieder hinsah, war der Raum nicht mehr derselbe. Er stand inmitten einer unendlichen Ebene. Schwarzer Nebel wogte um ihn, und über ihm spannten sich Lichter wie Galaxien, die sich in endlosen Spiralen drehten. Die Stimme hallte weiter, jetzt aus allen Richtungen. Siehst du, was du freigesetzt hast? Carter drehte sich, und da war wieder das andere Ich, aber verändert. Es hatte kein Gesicht mehr, nur ein leuchtendes Nichts, das ihn anzog wie ein Strudel. Du kannst dich uns anschließen, sagte es ruhig. Oder du kannst alles zerstören. Aber du weißt, dass es beides dasselbe ist. Carter hob die Hand, spürte die Karte in seiner Jackentasche. In seinem Kopf formte sich der Gedanke an den Zünder, den Ramos erwähnt hatte. Vielleicht gab es noch einen Weg, einen letzten. Ich bin nicht dein Werkzeug, sagte er mit fester Stimme. Das Licht um ihn bebte. Dann wirst du zu Staub zwischen den Sternen. Carter drehte sich um und rannte in die Dunkelheit. Hinter ihm begann das Licht des Reaktors zu toben, gleißend und unendlich. Er wusste, dass nur noch ein Moment blieb, um zu entscheiden, ob die Menschheit überleben oder mit ihm untergehen würde. Carter rannte durch den verzerrten Korridor, während das Heulen des Reaktors die Luft zerriss. Der Boden vibrierte wie das pochende Herz eines gewaltigen Tieres. Metallplatten wölbten sich unter seinen Schritten, als sei die Station selbst im Begriff, sich von innen heraus aufzulösen. Ein Alarmton kreischte in regelmäßigen Abständen, doch seine Quelle ließ sich nicht mehr bestimmen. Überall zitterte das Licht, flackerte, brach in Farbtönen auseinander, die kein menschliches Auge hätte sehen sollen. Er erreichte den Wartungsschacht, den er zuvor bemerkt hatte, eine schmale Öffnung hinter einer Servicekonsole. Das Schild darüber war von Ruß geschwärzt. Zugang zum Notkern. Er riss die Abdeckung ab und kletterte hinein. Die Metallleitern waren eiskalt, doch unter seinen Händen fühlten sie sich an, als würden sie pulsieren. Er stieg tiefer und tiefer, während über ihm das Grollen lauter wurde. Die ganze Station schien zu schreien. Nach etwa 30 Metern erreichte er den Boden. Der Schacht öffnete sich zu einer gewaltigen Halle, die größer war als alles, was er sich vorgestellt hatte. Die Luft flimmerte, erfüllt von Energie. In der Mitte ragte eine Konstruktion auf, ein Turm aus Licht, über 10 Meter hoch, umgeben von rotierenden Ringen aus Metall. Der Reaktorkern, das Zentrum von allem. Carter trat näher. Seine Kleidung vibrierte leicht, als würde das Magnetfeld um ihn herum lebendig werden. Im Inneren der rotierenden Struktur sah er Bewegungen, keine technischen, sondern organische. Schatten, die sich windeten, Formen, die für Sekunden menschlich wirkten, bevor sie wieder im Licht verschwanden. Das ist also das Tor, flüsterte er. Eine Stimme antwortete. Sie kam nicht aus dem Raum, nicht aus den Lautsprechern, sondern aus der Luft selbst. Sie war seine eigene, aber in unzähligen Varianten. Jung, alt, verzerrt, fremd. Du hast es schon getan. Unzählige Male. Carter drehte sich um. Hinter ihm stand wieder die Gestalt seines Doppelgängers, doch sie war nicht mehr stabil. Ihr Körper flackerte, als bestünde er aus flüssigem Licht. Aus ihrer Mitte ragten Ausläufer, schmale Fäden, die sich im Raum verloren. »Ich habe es jedes Mal beendet«, sagte Carter mit zitternder Stimme. »Und jedes Mal beginnst du neu«, antwortete das andere Ich. »Wir sind endlos. Wir sind das, was übrig bleibt, wenn Zeit sich selbst verschlingt.« Carter griff in seine Jacke. Seine Finger berührten das kalte Metall des Zünders, den Ramos ihm gegeben hatte. Die Worte der Wissenschaftlerin hallten in seinem Kopf. Es war nie ein Reaktor, Michael. Es war eine Waffe. Er zog das Gerät hervor. Eine einfache Konstruktion, kaum größer als seine Handfläche, mit einem einzelnen Schalter. Doch er wusste, was er tat. Die Aktivierung würde nicht nur die Station zerstören, sie würde die gesamte Verbindung zwischen dieser Realität und dem, was jenseits des Signals lag, zusammenbrechen lassen. »Wenn ich das auslöse, wird alles enden«, sagte er. »Nicht nur hier. Überall.« Der Doppelgänger trat näher. »Du verstehst es nicht. Es gibt kein Ende. Nur Wiederholungen. Wenn du drückst, wird ein anderer von dir denselben Weg gehen. In einer anderen Welt. In einer anderen Zeit.« Carter hob den Blick. »Dann soll er es wieder tun.« Er trat auf den Reaktor zu. Das Licht blendete ihn, drang unter seine Haut, ließ die Adern in seinen Armen dunkel aufleuchten. In der Helligkeit sah er Bilder, unzählige Versionen seiner selbst, alle an unterschiedlichen Orten, alle in derselben Haltung, mit demselben Zünder in der Hand. Einige weinten, einige lächelten, manche waren nicht mehr menschlich. »Du opferst dich umsonst«, zischte die Stimme, »du wirst nicht sterben. Du wirst gelöscht. Nichts wird von dir bleiben, nicht einmal Erinnerung.« »Genau das ist der Sinn«, antwortete Carter. Er sah in das Licht und stellte sich Ramos vor. Ihr Gesicht eingefallen, erschöpft, aber voller Erkenntnis. Sie hatte gewusst, dass jemand diesen Moment erleben würde. Vielleicht hatte sie ihn schon erlebt. Vielleicht war sie in diesem Zyklus irgendwo noch am Leben, oder ein Schatten wie er selbst. »Manche Türen müssen geschlossen bleiben«, flüsterte er. Dann drückte er den Schalter. Ein tiefer Ton vibrierte durch den Boden, dann ein gleißendes Aufleuchten, das alle Konturen verschluckte. Carter fühlte keine Hitze, keinen Schmerz, nur ein Ziehen, als würde seine Existenz auseinandergerissen. Die Station begann zu zerfallen. Metall löste sich in Staub. Wände verdrehten sich, Zeit und Raum kollabierten zu einem einzigen Strudel aus Licht und Dunkelheit. Der Doppelgänger schrie. Kein menschlicher Laut, sondern ein Klang aus unzähligen Stimmen, die alle er selbst waren. Doch das Geräusch wurde leiser, während das Licht stärker wurde, bis nichts mehr blieb als Stille. Dann Dunkelheit. Eine Ewigkeit später, oder vielleicht keine Sekunde, öffnete sich irgendwo im Nichts ein schwacher Lichtpunkt. Ein Rest von Bewusstsein. Carters Gedanken waren kaum mehr als Bruchstücke, Erinnerungsfetzen, die im Strom der Zeit trieben. Er wusste, dass er nicht mehr lebte, aber auch nicht ganz verschwunden war. Irgendetwas hatte Ramos hinterlassen. Ein winziger Anker in der Struktur der Realität. Er sah Bilder. Eine Frau in einer Hütte in den Bergen, die aus einem Albtraum erwachte und ihre Notizen ins Feuer warf. Ein Wissenschaftler, der einen Experimentstart abbrach, ohne zu wissen, warum. Eine unberührte Eiswüste, in der der Wind heulte, als würde er etwas vergessen wollen. Die Welt hatte sich geschlossen. Station Zero existierte nicht mehr. Und doch, in der Ferne, zwischen den Sternen, regte sich etwas. Kein Wesen, kein Gedanke, nur ein Flüstern, kaum hörbar. Es tastete nach den Rändern des Universums, geduldig, uralt, unsterblich. Carters letzte Gedanken formten Worte, die niemand je hören würde. Wenn du das liest, wenn du träumst und etwas antwortet, hör nicht hin. Manche Stimmen kommen nicht aus der Dunkelheit, sondern aus dem, was jenseits der Dunkelheit wartet. Dann erlosch auch der letzte Rest von ihm. Die Stille war vollkommen. Und irgendwo, weit entfernt, begann ein leises Signal wieder zu blinken.